Des Pudels Kern, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Was ist? Heute, was ist automatisiertes Fahren? Und der beste Einstieg für dieses Thema ist wahrscheinlich eine kleine Begriffskunde, denn der Begriff automatisiertes Fahren oder umgangssprachlicher autonomes Fahren wird oft für Systeme verwendet, die der Definition laut Norm gar nicht gerecht werden. Um da Klarheit zu schaffen, hat die amerikanische Vereinigung der Automotive Engineers, die SAE, 5 Level definiert, die automatisiertes oder autonomes Fahren beschreiben sollen. Level 1, das denke ich, kennt eigentlich fast jeder, sind längsführende Systeme, die dem Fahrer weiterhin die volle Fahraufgabe zuschreiben. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen Tempomaten benutzen, also meine Geschwindigkeit fixieren, oder auch einen Limiter. Also ich kann einstellen, bis wie weit ich Gas geben kann im Fahrzeug. Level 2 Systeme übernehmen die Längs- und Querführung, belassen aber weiterhin die Fahraufgabe bei dem Fahrer. Das bedeutet, das Fahrzeug steuert jetzt auch mit dem Lenkrad oder per Bremse die Querführung in der Spur. Man kennt das aus heutigen modernen Autos als Spurhalteassistent, der einen wieder in die Spurmitte zurückführt, wenn man die Linie überschreitet. Oder aber auch durch etwas kompliziertere Systeme, die auf Autobahnstücken oder geraderen Landstraßenstücken automatisch lenken oder beim Lenken assistieren. Wichtig ist, dass auch hier die Fahraufgabe und damit auch die rechtliche Schuldfrage weiterhin beim Fahrer liegt. Alles über Level 2, nämlich Level 3, Level 4 und Level 5, sind Systeme, in denen die Fahraufgabe zumindest zum Teil an das Fahrzeug und damit an den Hersteller übertragen wird. Konkretes Beispiel, Level 3. Ich kann auf Autobahnstücken bei bestimmten Geschwindigkeiten dem Fahrzeug die Fahraufgabe überlassen. Bedeutet, ich kann zum Beispiel am Handy spielen oder einen Film schauen auf dem zentralen Display in meinem Fahrzeug. Level 4 weitet diese Definition noch etwas aus. Ich kann auf größeren Teilstücken vollständig die Fahraufgabe abgeben. Das heißt, ich muss auch nicht wieder eingreifen. Das ist bei Level 3 noch im Hintergrund so eingespeichert. Bedeutet, ich kann mich schlafen legen auf einer Autobahn in etwa. Und erst nach einer sehr langen Zeit wird das Fahrzeug in einem Fehlerfall mich auffordern, wieder die Fahraufgabe zu übernehmen oder aber einfach irgendwo hinfahren, wo es sich abstellen kann. Und Level 5, das ist quasi der heilige Gral des autonomen Fahrens. Da geht alles. Ich brauche gar keinen Fahrer mehr. Die Fahrzeuge fahren durch die Gegend, als seien sie komplett eigenständig. Hat bislang noch keiner erreicht und ist wahrscheinlich auch wie der heilige Gral selbst etwas Unerreichtes, denn ein Fehler wird auch so ein System immer machen. Tja, so viel der Definitionssache. Was ist heute am Markt? Level 2 Systeme haben eigentlich fast alle Hersteller. Das Prominenteste ist dabei der Tesla Autopilot. Das bedeutet, obwohl die Quer- und Längsführung in diesem Fahrzeug sehr gut gemacht sind, ist die Fahraufgabe weiterhin beim Fahrer und damit auch die rechtliche Verbindlichkeit beim Fahrer zu sehen. Es gab einige Unfälle, die haben das auch bestätigt, also in denen wurde nicht Tesla belangt oder nur zum Teil wegen missführender Werbung und missführender Anzeigen im Fahrzeuginnenraum, sondern vor allem der Fahrer. Level 3 Systeme gibt es heute 2 am Markt, zumindest in Privatkundenhand. Einmal von Mercedes der Drive Pilot und von BMW ein äquivalentes System, die erlauben einen bis zu 60 km/h auf der Autobahn im Stauverkehr die Fahraufgabe abzugeben. Das ist jetzt ein sehr enger Use Case und in der Realität vielleicht letztendlich auch gar nicht so interessant. Bei Level 4 wird es schon spannender und das ist auch der Fokus für unsere heutige Was-Ist-Folge. Dort kann ich nämlich die Fahraufgabe komplett abgeben und mich schlafen legen. Und tatsächlich gibt es bereits einige Firmen, die das im Markt haben, zumindest als Testträger. Darunter zählen vor allem in Amerika Waymo und Cruise. Das sind 2 große Technologiefirmen. Waymo gehört zu Google, Cruise zu GM. Und die bieten in San Francisco und Phoenix, Arizona Ridesharing-Services an. Das heißt eigentlich ein Taxi, das ohne Fahrer auskommt und einen von A nach B bringt. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, aber immerhin, diese beiden Systeme sammeln fleißig Kilometer und entwickeln sich stetig weiter. Äquivalentes gibt es auch in China. Dort heißen die Firmen Pony AI und V-Ride zum Beispiel. Die kennt man jetzt hier im europäischen Raum nicht so, aber die sind technisch äquivalent, wenn nicht sogar vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne aktuell im Thema autonomen Fahren. Was braucht man eigentlich alles, um so ein Auto autonom fahren lassen zu können? Das ist tatsächlich eine relativ kostenintensive Sache. McKinsey hat eine Studie gemacht und geht davon aus, dass für die Level 2 Systeme, die also heute schon weitgehend im Markt sind, Kosten zwischen 1.500 und 2.000 US-Dollar rein an Komponenten im Fahrzeug drin stecken. Level 3 und Level 4 sind leider Gottes nochmal ein bisschen komplizierter darzustellen. Das heißt, meistens ist auch mehr Sensorik, also wie erfasse ich die Umwelt durch Kameras oder Lasertechnologien und Radare zum Beispiel im Fahrzeug. Das heißt, die Kosten für diese Systeme werden auch ansteigen. Man kann sicherlich mit der Verdopplung bei einem Level-4-System rechnen, mal so als grobe Indikation. Warum interessieren sich Firmen trotzdem noch dafür, obwohl das so dermaßen teuer ist? Auch das hat McKinsey untersucht im Privatbereich. Also wenn ich als Kunde ein Fahrzeug kaufen kann, das autonom fahren kann, da, in diesem Bereich glaubt McKinsey, einen Gesamtumsatz von 300 bis 400 Milliarden im Jahr 2035 erzielen zu können, on top zu den Sachen, die eh durch Autoverkäufe ausgelöst werden. Das heißt, es steckt ein wahnsinniger Marktwert im Privatbesitz dahinter, aber, und das ist vielleicht sogar noch ein bisschen spannender, auch in dem Ride-Sharing ist das autonome Fahren der Disruptor schlechthin. Man spricht im Ride-Sharing in der Regel von der Cost per Mile, also wie viel kostet es mich, einen Kilometer oder eine Meile zu fahren. Und heute ist es so, dass natürlich Taxis oder andere private Fahrservices deutlich teurer sind, als wenn man selbst fahren würde. Und Selbstfahren ist teurer, als wenn man das öffentliche Verkehrsmittel nutzen würde. Sollten sich jetzt sogenannte Robotaxis, also autonom fahrende Taxis mehr oder weniger, durchsetzen, dann spricht man davon, dass sich die Kosten für eine Fahrt deutlich unter die eines Taxis legen können und sogar unter die eines privaten Fahrens für eine einzelne Fahrt. Es ist am Ende viel günstiger für den Kunden und damit auch viel attraktiver für den Hersteller, so ein System anzubieten. Das zu Zahlen und Businesswelt viel spannender ist, aber vielleicht sogar noch der Impact auf die Gesellschaft, die diese Systeme haben werden. Man stelle sich vor, ich habe ein Fahrzeug als Privatkunde, das mich komfortabel, automatisiert über viel längere Strecken als bislang fahren kann. Dann wird die Repopulation des ländlichen Raums aber immer wieder interessanter. Denn was schreckt heute die Leute davon ab? Der Arbeitsplatz ist meistens irgendwo in der Stadt. Wenn man sich aber trotzdem für das Land als, sagen wir jetzt mal, Ambiente und Kulturzentrum interessiert, dann fällt es schwer, diese langen Fahrzeiten in die Stadt hinein in Kauf zu nehmen. Wenn ich während dieser Fahrzeiten aber arbeiten kann oder andere Dinge tun kann, telefonieren kann, schlafen kann, wie auch immer, dann werden die Kosten aufs Land zu ziehen geringer, denn ich habe ja effektiv viel mehr Zeit, die ich im Auto sinnvoll nutzen kann. Also das könnte eine potenzielle Auswirkung sein, die das autonome Fahren für Privatkunden haben wird. Und auch die Mobilität für ältere Leute wird deutlich entspannter, denn statt selber zu fahren, kann man sich einfach in sein autonomes Fahrzeug setzen, vorausgesetzt, man vertraut dem Ganzen. Denn das ist die große Frage im Privat- wie auch im geteilten Nutzenbereich. Vertrauen wir als Privatpersonen, als Autofahrer diesem System? Und da gibt es ein ganz schönes Äquivalent aus der Geschichte. Als der Aufzug am Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA eingeführt wurde, hat man diesen Teufelsmaschinen auch nicht getraut. Denn das war ja etwas Magisches, Verrücktes. Ich musste einfach in so eine Kiste einsteigen und der fährt mich 10 Stockwerke hoch. Sowas gab es vorher nicht. Da musste ich Treppen laufen oder eine Rolltreppe benutzen. Und die Leute sind einfach nicht Aufzug gefahren, weil sie nicht geglaubt haben, dass dieses mechanische, mechatronische System sinnvoll und vertrauenswürdig funktioniert. Wie hat man das gelöst? Naja, man hat einen Aufzugsbeauftragten quasi reingestellt, den Elevator Boy oder Lift Boy, wie man damals sagte, der einfach Knöpfe gedrückt hat, auf irgendwelche Etagen zu fahren. Das war überhaupt nicht notwendig technisch, man konnte das alles automatisieren. Aber nur dadurch, dass es einen Aufzugbediener gab, eine verantwortliche Person, einen Menschen innerhalb dieses Aufzugs, der quasi die Fahrt geregelt hat, sind die Leute am Ende mit dem Aufzug gefahren. Und das wird meiner Meinung nach zumindest auch die große Frage beim automatisierten Fahren sein. Sollte das Zeithorizont 2030 bis 2035 laut McKinsey irgendwann mal sinnvoll und gut funktionieren? Wie viele von euch würden sich wirklich trauen, in so ein Auto einzusteigen, loszulassen, sich schlafen zu legen und einfach dem technischen System der Magie in der Box die Fahraufgabe zu überlassen? Daran werden alle Hersteller, seien es die amerikanischen Tech-Firmen oder die deutschen altehrwürdigen Autobauer, noch hart zu knabbern haben. Die Adoption des autonomen Fahrens in die Gesellschaft hinein, das wird die große Frage der Akzeptanz sein. Mit diesem kurzen Überblick zum automatisierten Fahren bedanke ich mich recht herzlich bei euch und wünsche euch auch viel Spaß bei der nächsten Folge von Was ist?